Ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Einladung. Der Andreas hat mir keine Vorgaben gemacht. Ich weiß nicht, wie frei ich da bin. Das letzte Mal, dass ich von einer russlanddeutschen Gemeinde eingeladen wurde, da hat der Bruder gesagt, ich dürfte über alles predigen, nur nicht unter 70 Minuten. Ich möchte aber natürlich auch niemand überfordern. Wir wollen heute auf Gottes Wort hören und schlagen dazu den ersten Korintherbrief auf. Ich möchte das ganze erste Kapitel lesen und wir wollen uns dann ab den Vers 17 beschäftigen. 1. Korinther 1. Der Apostel Paulus schreibt, Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadlich seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Wie, ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr werdet auf meinen Namen getauft. Ich habe auch Stephanas und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Nichtschanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, nicht, dass wir nichts, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit kein Mensch sich vor Gott rühme. Denn durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wir wollen noch einmal kurz still werden und beten. Ja, himmlischer Vater, allmächtiger Gott, du hast uns dein heiliges Wort gegeben, um daraus zu lernen. Du hast es uns als Speisung und Nahrung gegeben. So möchten wir dich bitten, dass dieses Wort, das wir gelesen haben und heute hören, in unseren Herzen aufgeht und Frucht bringt für die Ewigkeit. Rede du durch deinen Geist heute Morgen zu unser aller Herzen. Amen. Im letzten Jahr war ich mit meiner Familie in Wales, in einer Stadt namens Aberystwyth, auf einer großen christlichen Konferenz. Und während wir diese Stadt dieser Konferenz besuchten, hatten wir einen Nachmittag frei und wir gingen durch die Stadt und ich kam an eine Kirche, zwei Kirchen offensichtlich aus dem Jahre ungefähr 1906. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Wales eine große Erweckung erlebt, eine riesige Erweckung. Hunderttausende waren durch die Verkündigung des Wortes zum Glauben gekommen. Und es waren viele Kirchen, die gebaut worden sind als Folge dieser Erweckung. Als ich in diese Kirche hineinging, eigentlich zwei Kirchen, die nebeneinander waren, bot sich mir ein sehr interessantes Bild. Es war eine typische walisische Kirche, herrliche Holzgalerien, eine Kanzel in der Mitte und oberhalb der Kanzel rechts und links in walisischer Sprache die 10 Gebote. So weit, so gut. Aber diese Kirche war keine Kirche mehr. Es war nur noch der äußere Schein einer längst vergangenen Zeit. Es war inzwischen umgebaut in eine Bar und eine Billardhalle. In der einen Kirche waren die Billardtische, in der anderen die Bar. Der einzige Grund, warum noch die Reste der christlichen Vergangenheit in diesen Räumen waren, hing damit zusammen, dass das Denkmalamt in Wales es untersagte, bestimmte Gebäude, die älter als eine bestimmte Zeit sind, größer zu verändern. Ein Bruder aus London, der mit auf dieser Konferenz war, sah das und war entsetzt und sagte, was ist das? Eine Kirche umgebaut zu einer Bar, weit entfernt von dem, wofür es einmal gedacht ist. Wenn wir unser Land heute anschauen, erleben wir eine beispiellose Zeit, wo Kirchen geschlossen werden. Um uns herum rüsten sich die Landeskirchen immer mehr, ganze Gemeinden zu schließen und zusammenzulegen. Die Gemeinde, in der wir uns versammeln, trifft sich inzwischen in einer alten Methodistenkapelle bei Stuttgart oder in Stuttgart, Möhring. Diese Kapelle ist über 100 Jahre alt. Und die Methodisten haben gerade geschlossen, diese Kapelle mit der Nachbargemeinde zu einer einzigen Gemeinde zu verschmelzen, weil nicht mehr genügend Besucher kommen. Wenn man sich solch eine Entwicklung anschaut, dass Gemeinden geschlossen werden, dass immer weniger Interesse am Wort Gottes besteht, so stellt sich die Frage für uns, wie gestalten wir unser Gemeindeleben? Wie gewinnen wir andere Menschen für Christus? Wie erreichen wir Menschen für Christus? Was müssen wir tun, um attraktiv zu sein, dass Menschen hinzugezogen werden und wir nicht das gleiche Schicksal haben, dass wie in diesem Bild einer Kapelle, diese Kapelle eigentlich geschlossen wird und für ganz andere Zwecke genutzt wird. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Menschen für Christus erreichen wollen, müssen wir uns grundlegend über die Botschaft unterhalten. Aus der Frage, wie die Botschaft ist, was die Botschaft ist, ergibt sich auch die Frage, wie wir sie verkündigen und warum wir es so tun, wie wir es tun. Was ist uns wichtig? Ich möchte heute, dass wir aus diesem Text, den wir gelesen haben, insbesondere ab den Versen 17, folgende, uns drei Fragen stellen. Wie verkündigen wir? Zweitens, wie verkündigen wir das, was wir verkündigen? Und drittens, warum verkündigen wir es, so wie wir es verkündigen? In Vers 17 hatte Paulus gesagt, Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Paulus baut ja in diesem Vers einen Gegensatz auf. Er redet von seiner Mission, von seiner Sendung als Apostel. Und er sagt, ich bin nicht gesandt zu taufen. Nicht, dass er nicht getauft hätte, das haben wir in dem Kapitel gelesen. Aber er ist gesandt, das Evangelium zu predigen. Dieser Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, grenzt er sogleich ab. Dass es nicht irgendeine Art von Verkündigung ist, sondern er sagt, nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Was Luther mit klug übersetzt ist, ist eigentlich das Wort für Weisheit, Sophia. Wir reden von der Weisheit Salomos oder der Weisheit der Welt in Vers 20 ist das gleiche Wort. Nicht mit einer Weisheit, nicht mit klugen Worten, sondern es ist die Predigt des Gekreuzigten. Im zweiten Kapitel fährt er nämlich fort. 2. Korinther 2, Vers 1 folgende. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nicht zu wissen, als Jesus Christus den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großer Trost. Nicht mit überredenden menschlichen Worten. Es wird erzählt, dass Augustin, der Kirchenvater, einer der begnadetsten und begabetsten Rhetoriker war. Vor seiner Bekehrung hat er mit dieser Rhetorik als Anwalt Fälle verteidigt und alleine durch seine Redekunst Menschen überzeugt. Wir kennen es heute teilweise auch noch in manchen Filmen, wenn man gerade aus Amerika kommt, wie Anwälte die Wahrheit verdrehen und nur mit klugen Worten Richter und Geschworene überzeugen. Paulus sagt, so bin ich nicht zu euch gekommen. Paulus hatte eine gute Ausbildung, eine der besten Ausbildungen unter den jüdischen Lehrern. Aber er sagt, ich bin nicht mit überredenden Worten gekommen, damit das Kreuz Christi nicht zunichte werde. Warum? Die Gründe dafür gibt er in Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Was ist das Wort Torheit? Was heißt es, wenn wir heute von Torheit reden? Ein Wort, das unter Jugendlichen wahrscheinlich gar nicht mehr bekannt ist. Torheit ist nichts anderes als Dummheit. Die Törichten und die klugen Jungfrauen, die Jungfrauen, die dumm waren und schlafen gingen. Töricht. Es ist dem natürlichen Mensch eine Torheit, wenn er vom Wort des Kreuzes redet. Er sagt aber uns, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Gott verwirft den Verstand der Weisen. Gott verwirft die Verständigen und sagt, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fordern Weisheit. Wir aber predigen Christus. Wir aber predigen Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich bin berufen zu predigen das Evangelium, sagt Paulus. Was verstand Paulus darunter, wenn er sagte, ich predige das Evangelium, ich predige das Wort vom Kreuz? Wir verkündigen, sagt er, Christus als den Gekreuzigten, als den, der hingerichtet wurde. Gegenüber allen Menschen gibt es eine Botschaft, die wir zu verkündigen haben, einen gekreuzigten Christus. Aber was ist das? Was bedeutet das? Zu sagen, Jesus ist gekreuzigt. Eine so wohlvertraute Aussage unter Gläubigen, dass man sich kaum noch Gedanken darüber macht. Den gekreuzigten Christus zu verkündigen, heißt, den zu verkündigen, der gekommen ist, um für die Schuld seines Volkes zu sühnen. In Matthäus 1, Vers 21 lesen wir, als Begründung dafür, wie Jesus genannt werden sollte. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus ist gekommen, um sein Volk von seinen Sünden zu retten. In Markus 10, Vers 45 lesen wir, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. In Johannes 10, Vers 11 heißt es, dass er sein Leben gibt als der gute Hirte für seine Schafe. Jesus ist gekommen, um für mich zu sterben und für dich zu sterben. Zu kommen mit dem bewussten Ziel, den Tod zu erleiden, das ist die Botschaft vom Kreuz. Für einen Nichtchristen ist das nicht nur Dummheit und Torheit. Es gab mal eine Theologin, die sagte, ein Gott, ein Vater, der seinen Sohn hinrichten lässt oder in den Tod schickt, gehört in eine geschlossene Anstalt. Sie konnte damit nichts anfangen, dass jemand kommt, um zu sterben. Wie viele stellen die Auferstehung unseres Herrn in Frage? Wie viele stellen das Opfer unseres Herrn in Frage? Ja, da ist Jesus gestorben. Da ist er vielleicht in den Tod gegangen. Aber ist das Opfer von politischen Intrigen geworden, von Widerständen, von diesem und jenem? Die Bibel sagt, das ist nicht das Wort vom Kreuz. Jesus ist nicht das Opfer von politischen Intrigen geworden. All die Bosheit, die er erlitten hat, all die Feindschaft, die er erlitten hat, ist doch nicht das Letzte gewesen, sondern das Letzte ist gewesen, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat und der Sohn dem zugestimmt hat. Jesus, so sagt Paulus im Galaterbrief, ist um unseretwillen verflucht gewesen. Verdammt! Es gibt keinen größeren Satz, der uns deutlich macht, dass Gott Sünde straft, als Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In dem gleichen Kapitel redet er davon, wer nicht glaubt, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Sünde verdient den Zorn Gottes und Sünde führt zu dem Zorn Gottes. Und das siehst du daran, dass Gott Sünde straft. Jesus ist um unserer Strafe willen ans Kreuz gegangen. Es geht nicht darum, dass Sünde nicht gestraft wird, sondern das Wort vom Kreuz zeigt uns, wie ernst Gott es mit der Strafe von Sünde meint. In Römer 1, Vers 18 heißt es, dass der Zorn Gottes offenbart wird gegenüber aller Ungerechtigkeit. Wenn du auf das Kreuz blickst, wenn du auf das Kreuz blickst und schaust, dass dort das Lamm Gottes geopfert wird, dann siehst du da die Strafe auf ihn liegen, die du verdient hattest. Da siehst du, dass es um Leben und Tod geht, dass es um Ewigkeit und ewige Verlorenheit geht. Für Nichtchristen eine Torheit, für einen Gläubigen eine Quelle unendlicher Dankbarkeit. Diese Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, um für dich und mich meine Sünden zu sühnen, ist die Botschaft, die sich nicht ändern lässt. Das ist das Evangelium. Was bedeutet das aber, wenn wir eine solche Botschaft haben? Ich möchte ein paar Punkte herausheben. Erstens, das Evangelium versucht nicht attraktiv zu sein. Die Bibel hat eine ganz einfache Botschaft. Sagt, ohne Jesus bist du ein Mann oder eine Frau des Todes. Ohne Jesus bist du eine Person ohne Hoffnung. Ohne Jesus ist der Zorn Gottes weiterhin auf dir. Ohne Jesus erwartet dich ein bitteres Ende. Am Ende der Pfingstpredigt kamen die Männer zu den Aposteln und sagten, was sollen wir tun, ihr Männer, liebe Brüder? Und sagte, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es ist keine attraktive Botschaft, wenn ich davon rede, dass du als Sünder den Zorn Gottes verdient hast, dass Nein Gottes über dich ist. Das ist nicht attraktiv. Die Bibel versucht aber auch nicht zu sagen, dass das Evangelium insofern attraktiv ist, dass du zunächst etwas sehr Schönes siehst. Nein, du musst dich als Sünder sehen, als der sehen, der ganz verloren bist. Wenn du eine Botschaft verkündigst, die dir zeigt, wie gut du bist, was doch in dir alles steckt, dann ist es nicht die Botschaft des Evangeliums. Zweitens, das Evangelium ist keine Lebensberatung. Es gibt in unserer Zeit unendlich viel Beratungstätigkeiten. Im Beruf erleben wir es, wir werden Managementberatung, da werden Führungskräfteentwicklungsprogramme gemacht. Für alle möglichen Themen gibt es inzwischen Beratungsthemen und man kann sich beraten lassen für das eine oder andere. Bei dem Evangelium geht es nicht um Lebensberatung, sondern es geht um Ewigkeitsberatung. Der Fokus des Evangeliums ist eindeutig auf die Ewigkeit, auf das ewige Leben mit Jesus Christus gesetzt. Viele versuchen sich hier in diesem Leben nur ein schönes Leben einzurichten. Aber die Bibel sagt, dass solange wir hier auf Erden sind, haben wir es mit vielen Unzulänglichkeiten zu tun, mit Schwierigkeiten zu tun, mit Nöten zu tun, die wir gar nicht in den Griff kriegen können. Und manche davon sind uns auch von Gott bestimmt, um uns näher zu ihm zu ziehen. Bei dem Evangelium geht es um eine Ewigkeitsberatung. Es geht, den Weg zum ewigen Leben zu erfassen. Das Dritte, was das Evangelium auszeichnet, ist, dass es sich nicht ändert, weil sich unser Herr nicht ändert. Jesus Christus gestern, heute und alle Ewigkeit derselbe, sagt der Hebräerbrief, Hebräer 13. Das Vierte, was uns das Evangelium zeigt, ist, dass wer Jesus hat, der hat alles, was er braucht. 1. Korinther 1, Vers 13. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wer Jesus ergriffen hat, der kann von sich sagen, ich habe einen guten Hirten. Er kann sagen, ich habe den Weg gefunden, der die Wahrheit und das Leben bedeutet. Ich habe das Brot des Lebens, das mich satt macht und mir alles gibt, was ich brauche. Ich habe ein Licht in einer dunklen Welt, der mir den Weg zeigt. Ich habe die Tür gefunden, die zur Seligkeit findet. Ich weiß, dass es eine Auferstehung und das Leben gibt, weil Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Fünftens, wenn wir dieses Evangelium haben, dann sollen wir nichts anderes verkündigen. Das war Paulus wichtig. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nicht zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Irgendeine andere Botschaft, so fromm sie auch sein mag, die nicht Jesus Christus als Gekreuzigten zum Zentrum hat, ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Vielleicht erinnert ihr euch an den Galaterbrief. Der Galaterbrief setzt sich mit Gläubigen auseinander, die es ganz ernst meinen. Und es kamen Juden zu diesen Galatern und sie sagten, wenn du Christus nachfolgen willst, dann brauchst du noch etwas extra, nämlich du brauchst noch die Gesetze des Alten Testaments. Du musst dich beschneiden lassen, du musst sie halten. Was sagt Paulus diesen Galatern, als er davon erfährt? Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Und nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Es gibt nur ein Evangelium. Und jede Abweichung davon führt zu einem falschen Evangelium. Und Paulus sagt, er ist verflucht, der so etwas verkündigt. Es gibt ein letztes, was das Evangelium auszeichnet. Paulus macht deutlich, dass das Evangelium für ihn etwas Persönliches ist. Es muss eine persönliche Botschaft sein. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Es gibt in der Theologie studiert, ich habe mal Theologie studiert, gibt es einen Ausdruck, da redet man, dieser Jesus von Nazareth. Manche werden das vielleicht in der Schule im Religionsunterricht mitkriegen, wenn dann von Jesus von Nazareth die Rede ist. Da ist eine Distanz drin, eine kühle, ganz bewusste Distanz zu einer historischen Person, die man vielleicht auch gar nicht so greifen kann. Doch wenn wir von Jesus reden, wenn wir vom Evangelium reden, dann muss es immer etwas Persönliches sein. In 2. Timotheus 2, Vers 8 heißt es: Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Wenn wir vom Evangelium reden, können wir in zweierlei Art und Weise davon reden. Wir können über das Evangelium reden oder wir können von meinem Evangelium reden. Die Frage ist, wenn du über die Botschaft Gottes nachdenkst, wie kannst du darüber reden? Kannst du dozieren und lehren über das Evangelium oder redest du von meinem Evangelium? Nun, wenn ich davon rede, von meinem Evangelium, dann rede ich von etwas, was mein Leben verändert hat, was in meinem Leben wirksam geworden ist. Man kann sehr viel theologisieren, man kann sehr viel lehren, sehr viel vielleicht auch mitbekommen von den Eltern und dieses und jenes. Aber eines Tages wirst du vor Gott stehen und da wirst du nicht gefragt werden, was hast du geglaubt um deiner Eltern willen, was hast du rein rational geglaubt, sondern war es dein Evangelium? Ist diese Botschaft vom Kreuz, die Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, um für die Sünden seines Volkes, um dein Volk von ihren Sünden zu retten, um für die Sünden seines Volkes zu erlösen, eine persönliche Botschaft geworden? Einige werden den Liederdichter Hiller kennen und er hat ein wunderbares Lied gedichtet. Das heißt, mir ist Erbarmung widerfahren. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin hoch erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Den gekreuzigten Christus zu verkündigen, kann ich nur, wenn es mein Evangelium ist. Wenn du von deinem Herzen sagen kannst, ich habe erfahren, dass Jesus für mich am Kreuz meine Strafe auf sich genommen hat. Dass Jesus für mich am Kreuz meine Schuld bezahlt hat. Und dann kann ich zu der wunderbaren Botschaft kommen, das zähle ich zu dem Wunderbaren. Ich habe es nicht mal von mir aus begehrt. Was für eine Botschaft haben wir doch zu verkündigen? Eine persönliche Botschaft, die uns das Heil in Jesus Christus ist. Das führt uns zu dem zweiten Punkt, nämlich der Frage nicht nur, was wir verkündigen, sondern wie wir es verkündigen sollen. Paulus redet von der Torheit der Predigt. Gott wirkt durch die Torheit der Predigt. Was haben wir eigentlich zu bieten als Gemeinde Gottes? Ein paar Worte, oder? Nicht mehr als ein paar Worte. Können wir damit konkurrieren mit dieser Welt, mit all ihren technischen Möglichkeiten, mit all dem, was sie zu bieten hat an Multimedia und sonstigen, ja, Feuerwerk, mit dem Menschen gebunden werden können? Im gewissen Sinne stellt jede Zeit ihre Forderung auf, wie das Evangelium zu verkündigen ist. Paulus redet davon, dass die Juden ihre Forderung stellen und die Griechen ihre Forderung stellen. Die einen wollen Wunder, die anderen wollen Weisheit. Wie verkündigen wir denn das, was wir verkündigen? Paulus sagt, durch die Torheit der Predigt soll das Evangelium Gottes bekannt gemacht werden. Was ist eigentlich Predigen? Nun, wenn wir uns fragen, was haben wir zu bieten? Paulus sagt in Römer 10, Vers 6, äh, 16. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht: Herr, wer will glauben unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes, durch das Wort Christi. Predigen heißt Gottes Wort verkündigen. Wenn wir da von der Torheit der Predigt reden, reden wir gleichzeitig davon, dass wir etwas haben, ein Wort haben, das die Menschheit nicht hat. Wir haben das ewige, untrügliche Wort Gottes. Wir haben eine Botschaft vom Schöpfer Himmels und der Erden. Wir haben eine Botschaft von dem, der diese Welt bis auf den heutigen Tag regiert, sodass nicht ein Sperling auf die Erde fällt, ohne dass unser Herr darum weiß. Predigen heißt Gottes Wort verkündigen. Predigen heißt zweitens, es wie Jesus und die Apostel verkündigen. Wenn wir die Methode sehen, wie das Wort Gottes verkündigt wurde, die Schlichtheit, mit der unser Herr es verkündigt hat, wenn wir sehen, mit welcher Schlichtheit die Apostel es verkündigt haben, sie haben einfach darauf vertraut, dass sie eine Botschaft haben und dass der Herr sein Wort nicht leer zurückkommen lässt. Die Schrift sagt drittens, dass die Predigt das vorzüglichste Mittel ist, um Menschen zu Menschen zu reden. Warum ist das so wichtig? Weil wir sehen in der Kirchengeschichte immer dann, wenn Gott mächtig gewirkt hat, dann wurde das Wort Gottes und die Predigt des Evangeliums in den Mittelpunkt gerückt. Es wird erzählt, dass Calvin predigte zunächst sonntags nur zweimal und einmal am Montag, Mittwoch und Freitag. Später wurde er gebeten, täglich zu predigen. Er hat es nicht ganz durchgehalten, hat eine ganze Woche durchgepredigt, Sonntag zweimal gepredigt, eine Woche ausgesetzt und wieder durchgepredigt. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat in der ganzen Fülle der Arbeit, die er sonst noch getan hat. Aber er hat zwei Dinge gesagt. Wer nicht selbst die Kraft des Evangeliums eingesogen hat, kann nicht von Herzen predigen. Und dann sagt er an anderer Stelle, Gott hat von Anfang an sein Evangelium ungeschmückt verkündigen lassen. Die klare und einfache Predigt macht seine Wahrheit deutlicher und der Heilige Geist wirkt besser ohne unsere Nachhilfe. Der Heilige Geist wirkt besser ohne unsere Nachhilfe. Gott wirkt durch Predigten. Er hat Männer berufen wie Calvin, George Whitefield oder der lutherische Prediger Louis Harms im 19. Jahrhundert oder Lloyd Jones. Männer, die daran glaubten, dass Gott durch die Torheit der Predigt wirkt. In unseren Tagen ist leider der Glaube, dass durch die Predigt etwas bewirkt ist, verloren gegangen. Selbst unter den Gläubigen ist ein ganz tiefes Misstrauen, dass wir uns für alles Mögliche interessieren, aber in der Predigt nicht mehr die Wirksamkeit sehen, durch die Gott redet. Letztes Jahr, als wir in Wales waren, gab es eine Nachricht im BBC, dass von den 12.000 Kapellen 8.000 Kapellen in den letzten 2 Jahren geschlossen worden wären. Kein Interesse mehr. Wir sollen durch die Torheit des Predigt Menschen erreichen. Wir haben gesehen, was wir verkündigen sollen, wie wir es verkündigen sollen, aber warum? Es heißt hier in Vers 21 in 1. Korinther 1, denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. It pleased God, heißt es im Englischen. Es gefiel Gott wohl. Manchmal möchte man fragen, warum sollen wir die Predigt in den Mittelpunkt rücken? Warum das Wort Gottes und die Schlichtheit und die Torheit des Wortes Gottes so einfach? In der Gemeinde, wo wir waren, vor ein paar Wochen in einem Museum, in einem Waldenser-Museum. Waldenser sind Gläubige aus den französischen Alpen oder italienischen Alpen, aus Savoyen, die ähnlich wie die Hugenotten im 17. Jahrhundert vertrieben worden sind. Und wir hatten in der ältesten Waldenserkirche Baden-Württembergs im Pinasch, das ist in der Nähe von Mühlhausen bei Ötesheim, einen Abendgottesdienst. Und freundlicherweise machte uns ein Ältester die Kirche auf und wir konnten dann unseren Abendgottesdienst halten. Wir kamen danach ins Gespräch mit diesem Ältesten. Es ist eine Kirche, die in der Landeskirche ist, voll integriert ist. Und er erzählte, dass einmal im Jahr man noch nach dem Ritus der oder nach der Art und Weise der alten Waldenser den Gottesdienst feiert. Und er hob dann eins hervor und sagte, bei den Waldensern war es im Gegensatz zu den restlichen evangelischen Kirchen in Baden-Württemberg üblich, die Kanzel in der Mitte zu haben, um deutlich zu machen und abgehoben, etwas erhöht, um deutlich zu machen, hier wird das Wort Gottes verkündigt. Und hier wird darauf vertraut, dass durch das Wort Gottes Gott Menschen rettet. Es gefällt Gott wohl. Wenn wir uns fragen, warum wir das Wort Gottes in den Mittelpunkt rücken sollen, dann doch wohl deswegen, weil es einen Baumeister gibt, der genau möchte, dass nach seinem Plan gebaut wird. Wenn der Herr sein Haus nicht erbaut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Warum ist das so? Weil er sagt in Vers 19 und 20, dass er die Weisheit dieser Welt zunichte macht. Die Welt hat ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Vorstellungen, was Weisheit und Verstand bedeutet. Aber nur die Verkündigung des Wortes Gottes führt zu der Erkenntnis Gottes. Und wenn wir von der Torheit der Predigt reden, reden wir davon, dass jeder Mensch zu einem ganz wichtigen Erkenntnis kommen muss. Er ist nicht besonders, er ist nicht speziell vor Gott, sondern er ist ein Sünder. Es gibt so viele Ansätze, Leute hervorzuheben, sei es, sie sind Arbeiter, sie sind intellektuell, sie haben studiert, sie sind etwas Besonderes. Und wir lieben es in unserem Herzen, etwas Besonderes zu sein. Aber wenn wir vor Gottes Thron kommen, wenn wir vor Gottes Angesicht kommen, dann kommen wir vor der Erkenntnis, ich bin ein elender Sünder, der der Gnade Gottes bedarf. Und ob ich intelligent oder dumm bin, ob ich gebildet oder ungebildet bin, ob ich einen Titel führe oder keinen Titel führe, eins ist gewiss, ich bin Sünder. Gott macht die Torheit, macht die Weisheit und den Verstand der Menschen zunichte. Es ist die gleiche Botschaft, die wir allen zu verkündigen haben, ob jung oder alt, ob gebildet oder ungebildet, ob deutsch oder nicht deutsch. Der zweite Grund, warum wir so verkündigen sollen, ist, weil es heißt, Gottes Kraft soll sichtbar werden und dazu nimmt er die Predigt. Gott bedient sich eines törichten Werkzeuges in den Augen der Welt, um sich selbst zu verherrlichen. Gott muss selber wirken. Luther sagt, eine feste Burg ist unser Gott. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Wenn wir auf unsere Macht, auf unsere Ideen, auf unsere Stärken schauen, sind wir verloren. Ich möchte schließen mit ein paar Gedanken und ein paar Thesen. Warum haben wir heute dieses Bewusstsein nicht mehr? Ich denke, es sind zwei Themen oder mehrere Themen. Erstens, wir verkündigen häufig nicht mehr das Wort vom Kreuz, so wie es verkündigt wurde. Wir verkündigen nicht mehr die Botschaft, dass Jesus Christus an einem Fluchholz hang, eine Strafe erlitt, die unendlich grausam ist, damit du und ich Frieden finden möchten. Denk über den Zorn Gottes nach, über alle Ungerechtigkeit, über die der Zorn Gottes kommt. Lies die Evangelien, lies, wie Johannes der Täufer den Weg des Herrn bereitete. Er rief die Leute zur Buße und warnte sie vor dem kommenden Zorn, der kommen würde. Wir haben ein Kreuz, wo unser Herr hing, aus lauter Liebe zu dir und mir. Wir haben einen Herrn, der dort hing, weil er den Weg ebnen möchte für dich in den Himmel. Aber denke dran, es ist nur dann eine Botschaft, die wir ernst nehmen, wenn sie in unserem Herz ernst genommen wird. Zweitens, wir haben nicht mehr diese Zentralität oder das Bewusstsein für die Predigt als das Instrument Gottes, weil wir häufig Gottes Wort eigentlich nicht mehr richtig ernst nehmen. Johannes, oder unser Herr zitiert, Johannes Evangelium im hohen priesterlichen Gebet, sagt er, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist das Wort Gottes genommen als das Instrument zu unserer Heiligung. Glaubst du, dass das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes unseres Schöpfers ist, das lebendig machen kann in den Herzen von Menschen, dann musst du dieses Wort so ernst nehmen und sagen, das kann Veränderung wirken wie kein anderes Buch auf dieser Welt. Drittens, wenn wir über dieses Thema nachdenken, dass unsere Gemeinden eher schwächer werden und die Kirchen eher geschlossen werden, wir in einer Zeit des Abfalls leben, wo die Verkündigung des Wortes keinen zu interessieren scheint, fehlt uns ein drittes, das Gebet für unsere Prediger. Das Gebet für die, die das Wort Gottes verkündigen. Es wird von Spurgeon gesagt, dass er besonders dankbar dafür war, dass er viele Diakone hatte, die während er predigte für ihn beteten. Betest du für die Verkündiger in dieser Gemeinde? Betest du täglich dafür, für die Vorbereitung? Wenn wir die Apostel uns anschauen, was für Widerstände und Schwierigkeiten, was für geistliche Kämpfe ein Prediger durchzumachen hat, so ist es alles gebetswert. Und du kannst deine Prediger, die, die das Wort Gottes euch bringen, unterstützen, indem du vor Gott für sie eintrittst, indem du vor Gott für sie bittest, dass Gott dieses Wort lebendig machen möchte. Wir leben leider in einer Zeit, wo wir alles besser wissen, aber nicht besser tun, wo wir besser alles kritisieren, aber so wenig eigentlich für die, die wir beten sollten, beten. Viertens, das ist mein letzter Gedanke, es fehlt uns nach dem Verlangen, dass Gott wirkt durch die Verkündigung. Es gibt ein Buch über Erweckung, wo berichtet wird über einen schottischen Prediger, der in einer Gemeinde predigte. War eine große Gemeinde und er predigte und er sah nicht die geringste Reaktion, da ist keiner in Tränen ausgebrochen, irgendwie emotional geworden, sonst was. Die Leute sind nach Hause gegangen. Und es wird erzählt, dass nach dieser Predigt oder durch diese Predigt sich 500 bekehrt hätten. Gott hat gewirkt. Der walisische Prediger Dr. Martin Lloyd-Jones war ein Arzt, der in eine kleine Arbeitergemeinde im Süden von Wales anfing und fing an zu predigen. Und es bekehrten sich Trinker, es bekehrten sich Arme, es bekehrten sich Leute, die in okkulten Sachen verstrickt waren und Gott hat sie freigemacht. Hast du ein Verlangen danach, dass Gott wirkt? Habt ihr in der Gemeinde ein Verlangen danach? Dann ruf zu Gott, dass Gott wirkt durch die Torheit der Predigt. Was verkündigen wir? Das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Wie verkündigen wir es? Indem wir einfach das schlichte Wort verkündigen. Und warum sollen wir es so verkündigen? Nun, weil wir einen Herrn haben, dem es so wohl gefällt, durch die Torheit der Predigt zu retten. Und möchte keiner aus diesem Raum gehen, der nicht sagen kann, es ist mein Evangelium. Denn nichts wäre trauriger, als das Wort Gottes gehört zu haben und doch ignoriert zu haben. Amen. Wir wollen noch kurz still werden und beten. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns dein heiliges Evangelium gegeben hast. Das Wort vom Kreuz, das doch eine so große Torheit ist in dieser Welt. Wir wollen dich bitten, dass dieses Wort vom Kreuz in unseren Herzen lebendige Frucht trägt, dass wir es nicht verachten, sondern in unserem Herzen von Herzen annehmen. Wir wollen dich auch bitten für diese Gemeinde, wir wollen dich bitten für unser Land, dass du dieses Wort lebendig machen möchtest, segnen möchtest, dich dazu bekennen möchtest, dass das Wort vom Kreuz die Torheit der Predigt reiche Frucht trägt. Möchtest du dich bekennen, auch zu dem Dienst in dieser Gemeinde? Möchtest du Menschen hinzuziehen, Menschen rufen unter dein heiliges Wort? Das möchten wir in deinem Namen bitten. Amen.